Ja, man geht davon aus, dass im Körper zum Beispiel ganz bestimmte Botenstoffe im zentralen Nervensystem da eine große Rolle spielen, unter anderem, oder auch ganz bestimmte Strukturen im Gehirn, die verantwortlich sind für Gefühle und für ganz bestimmte Dinge. Und man weiß, dass sich da was einschleichen kann. Also in dem Moment, der Körper, der Geist, der mag es, bestimmte Muster zu machen, die sich einschleifen. Und wenn ich erstmal auf so einer, sag ich mal, depressiven Spur bin, dann läuft das häufig in der Richtung weiter. Deswegen sagt man auch als therapeutisch, man sollte pathologische Muster relativ schnell unterbrechen, weil die sonst einfach bestimmte Bahnen sich im Körper, im Gehirn quasi bahnen.
Hallo und herzlich willkommen bei Lebenswert, das jetzt versichern. Mein Name ist Shilou Köhnke und ich bin Host in diesem Podcast. Ich freue mich, gemeinsam mit meinen Gästen Themen aus der Gesellschaft aufzugreifen, die direkten Einfluss auf unser Leben und die Lebensqualität haben. Wir sprechen über Fragen rund um mögliche Lebensrisiken, den Lebenswandel an sich, aber auch ganz persönliche Lebensgeschichten. Und darüber, uns das Jetzt bewusst zu machen. Das Jetzt, also genau diesen Moment, in dem sich alles gut und richtig anfühlt. Viel Spaß beim Zuhören. Heute sprechen wir mit Dr. Thorsten Süße, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische Medizin, über Depressionen. Dabei geht Herr Dr. Süße auch kurz auf das Thema Suizid ein. Deshalb, wenn du selbst ähnliche Gedanken kennst oder dich aktuell nicht stabil genug für diese Themen fühlst, dann hör diesen Podcast bitte nicht oder zumindest nicht alleine. In unseren Shownotes stellen wir dir hilfreiche Kontakte und Telefonnummern zur Verfügung. Und jetzt herzlich willkommen, Dr. Thorsten Süße. Die Depression zählt zu den psychischen Erkrankungen, die Hauptursache für Berufsunfähigkeitsphasen sind. Und deswegen liegt uns die Aufklärung natürlich besonders am Herzen. Wir haben in diesen Folgen die Depression aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln kennengelernt. Wir haben mit einem ehemals von Depressionen Betroffenen gesprochen, der uns berichtet hat davon, wie sein Leben eigentlich mit der Depression aussah und vor allen Dingen aber auch, wie er es geschafft hat, sich aus der Krankheit wieder zu befreien. Wir haben mit einem Angehörigen gesprochen, der uns Einblicke in sein Leben mit einer an Depression erkrankten Partnerin gegeben hat. Wir haben mit dem Geschäftsführer der Robert-Enke-Stiftung gesprochen und er hat uns berichtet, wie wichtig es ist, dieser Erkrankung Sichtbarkeit in unserer Gesellschaft zu geben. Und wir haben mit einer Wortmedizinerin gesprochen, die über ihren innovativen Ansatz, muss man sagen, aufgeklärt hat, darüber, wie groß die Bedeutung einer bewussten Sprache für unsere mentale Gesundheit ist. Und ich freue mich deswegen umso mehr, dass wir heute in unserer fünften Folge zum Thema Depression die medizinische Fachsicht einbringen können. Mit Ihnen, lieber Herr Dr. Süße, Sie sind Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische Medizin. Herzlich willkommen, Herr Dr. Süße.
Ja, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, schön, dass wir heute sprechen und Sie Ihre, wie gesagt, Ihre medizinische Sichtweise einbringen hier beim Thema. Es ist natürlich uns bewusst, dass gerade die Depression, um die es ja heute auch schwerpunktmäßig gehen soll, eine Erkrankung ist, die ganz unterschiedliche Ursachen bei den einzelnen Erkrankten hat. Das kommt immer sehr stark auf die Einzelfälle an. Es ist sehr individuell gelagert. Und trotzdem die Frage am Anfang an Sie, gibt es bestimmte Faktoren, die dieses Krankheitsbild begünstigen? Und welche sind das?
Ja, da gibt es also auf einer Seite so biologische Faktoren. Das ist der Erbfaktor. Es werden einfach bestimmte Voraussetzungen vererbt. Das bedeutet zum Beispiel, dass ein Mensch eine Verletzlichkeit hat in einer bestimmten Richtung und wenn er in eine schwierige Situation kommt, dann bedeutet das, er reagiert mit einer depressiven Reaktion. Es kann sein, dass ein anderer Mensch mit einer anderen Verletzlichkeit eigentlich auf die gleiche Belastung vielleicht mit Psychosesymptomen reagieren würde. Also es gibt so etwas wie eine vererbte Achillesferse. Das kennt man ja auch so in der ganz normalen Psychosomatik, dass Menschen, wenn sie aufgeregt sind, manche kriegen hohen Blutdruck, manche kriegen Magenschmerzen, manche kriegen Durchfall und das ist bei jedem irgendwie unterschiedlich. Und dann spielen natürlich auch Gegebenheiten eine Rolle, wo jemand wohnt. Also auch was ein biologischer Faktor kann sowas ganz Banales wie das Sonnenlicht sein. Man weiß zum Beispiel, dass in Südeuropa, wo die Sonne einfach mehr scheint, es weniger Depressionen gibt, als wenn ich mich oben im hohen Norden befinde, wo es ja manchmal Jahreszeiten gibt, da taucht die Sonne gar nicht auf. Also auch solche Dinge haben Einfluss. Und dann sind es Dinge auch wie, was nimmt jemand mit als Mensch? Habe ich mich schon als Kind immer angenommen gefühlt? Ich habe zum Beispiel bei den wichtigsten Bezugspersonen, das sind ja die Eltern, habe ich mir zum Beispiel abgeguckt, wie man mit ganz bestimmten Problemen umgeht, Problemlösungsstrategien. Es kann aber auch sein, dass meine Eltern vielleicht selbst psychisch krank waren und die hatten gar keine guten Problemlösungsstrategien und ich habe mir das im Rahmen so einer erlernten Hilflosigkeit in einer ganz bestimmten Art und Weise abgeguckt. Oder es gibt eben auch Erziehungsstile, die letztendlich dazu führen können, dass Depressionen später begünstigt werden. Also wenn jetzt mal eine wichtige Bezugsperson, ich sage jetzt mal ganz klischeehaft, nehmen wir jetzt mal eine Mutter, die sagt, und jetzt bist du wieder so böse gewesen und du bist schuld, dass dieser Krach gekommen ist, jetzt gehst du mal nach oben und du darfst erst wieder runterkommen, wenn du dich entschuldigt hast und sagst, dass du daran schuld gewesen bist. Mhm. Und du... Mama ist eigentlich immer ganz, ganz traurig, weil du immer so böse bist. Und wenn du weiterhin so böse bist, dann geht Mama weg und dann kommt sie auch nie mehr wieder. Hm. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Aber wenn solche Dinge immer wieder im Alltag gesagt werden, ist vielleicht die Idee, oh, Harmonie ist ganz wichtig und eigentlich bin ich doch schuld, wenn was passiert. Und Konflikte führen dazu, dass wichtige Bezugspersonen, wie vielleicht die Mama, weggeht. Und deswegen muss ich alles dafür tun, dass meine Umgebung mich auch gern hat. Und dann schlucke ich lieber mal Konflikte runter. Und solche Dinge können eine Rolle spielen. Und das Ganze sind einfach erstmal Belastungsfaktoren, Risikofaktoren, was ich jetzt aufgezählt habe. Diese vererbten Symptome, also die vererbten Voraussetzungen eben, aber auch dieser Erziehungsstil. Das heißt noch lange nicht, dass daraus eine Depression auf jeden Fall resultieren muss. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite heißt das auch nicht, dass jeder, der eine Depression hat, dass man sagt, oha, da waren wahrscheinlich die Eltern auch alle irgendwie krank und deine Eltern haben irgendwie in der Erziehung versagt. Das kann man nicht sagen. Aber in einzelnen Fällen kann das eine Rolle spielen. Aber wenn diese Risikofaktoren im Raum sind, heißt das noch lange nicht, dass auch eine Depression ausbrechen muss. Mhm. Weil vielleicht habe ich einen Lebenspartner, der mir einfach signalisiert, du bist mir wichtig, ich habe dich lieb. Ich habe eine Arbeit, wo ich total drin aufgehe und die stabilisiert mich. Oder ich habe Nachbarn, die mich unterstützen. Mhm. Und obwohl vielleicht meine Wurzeln belastet sind, tritt das nicht auf. Mhm. Und im umgekehrten Fall kann es aber genauso sein. Meine Eltern haben immer alles richtig gemacht, die waren auch alle gesund, aber ich bin in einer problematischen Umgebung. Es gibt immer Streit mit meinem Lebenspartner oder meiner Lebenspartnerin. Am Arbeitsplatz werde ich immer gemobbt und nie irgendwie für meine gute Arbeit gelobt. Dann geht der Arbeitgeber pleite und meine Nachbarn sind auch irgendwie ekel. Und das führt dazu, dass obwohl, wie gesagt, meine Wurzeln tipptopp sind, trotzdem eine Depression ausbricht. Mhm. Also was ich damit sagen will, es ist ein multifaktorielles Geschehen, wo viele verschiedene Dinge zusammenkommen können. Und man muss nur im Hinterkopf haben, daran könnte es liegen, ohne dass man aufgrund erstmal einer Symptomatik, die jemand bietet, darauf schließen kann, ach, daher kommt das. Na, dann kann ich mir schon vorstellen, wie deine Eltern waren. Mhm. Das wäre überhaupt nicht zulässig.
Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt mal gucke, also diejenigen, die möglicherweise in Ansätzen betroffen sind oder das vielleicht für sich annehmen, wie kann man sich vorstellen, sehen Warnsignale aus? Also was passiert im Körper, wenn eine Depression sich anschleicht?
Ja, man geht davon aus, dass im Körper zum Beispiel ganz bestimmte Botenstoffe im zentralen Nervensystem da eine große Rolle spielen, unter anderem oder auch ganz bestimmte Strukturen im Gehirn, die verantwortlich sind für Gefühle und für ganz bestimmte Dinge. Und man weiß, dass sich da was einschleichen kann. Also in dem Moment, der Körper, der Geist, der mag es, bestimmte Muster zu machen, die sich einschleifen. Mhm. Und wenn ich erstmal auf so einer, sag ich mal, depressiven Spur bin, dann läuft das häufig in der Richtung weiter. Deswegen sagt man auch als therapeutisch, man sollte pathologische Muster relativ schnell unterbrechen, weil die sonst einfach bestimmte Bahnen sich im Körper, im Gehirn quasi bahnen.
Mhm. Können Sie ein Beispiel nennen für ein pathologisches Muster?
Naja, ein pathologisches Muster ist, dass ich anfange, eine ganz bestimmte Sichtweise zu entwickeln. Eine Sichtweise kann sein, na, ich habe ja gleich gesagt, dass ich das nicht schaffe. Und dann mache ich das auch gar nicht erst und dann vermeide ich es und habe dadurch auch keinen Erfolg. Und das war, naja, Gott, ist ja klar. Also wenn ich das machen will, das hat auch gar keinen Sinn, das braucht es ja nicht. Und mich hat sowieso eigentlich auch keiner lieb und ich brauche das auch gar nicht zu machen. Und eigentlich bin ich auch nur eine Belastung. Das heißt, ich habe also eine ganz bestimmte Wahrnehmung und Sichtweise von der Welt. Und die wiederum bestätigt sich natürlich dadurch, dass ich natürlich anfange, bestimmte Sachen nicht zu machen. Also ich vermeide irgendwas und dann tritt genau das ein, also die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ja. Und das wird einerseits, sage ich mal, psychisch gebahnt, aber auch letztendlich auf einer biologischen, also biochemischen Ebene. Und dann schleift sich langsam etwas ein.
Ja, da spielt es eine große Rolle, wie die Selbstwahrnehmung ist und die inneren Dialoge. Darüber haben wir auch schon gesprochen in einem anderen Kontext. Ab wann genau sollten denn Betroffene Hilfe suchen? Also vielleicht nicht nur die Betroffenen, sondern Angehörige sind ja auch angesprochen. Also ab wann sollten Angehörige und Betroffene den Weg suchen, ärztliche Hilfe einzuholen?
Ja. Also bei der depressiven Erkrankung ist es ja häufig so, dass schon auch die Menschen im Alltag anders sind als zu dem Zeitpunkt, wo sie erkranken. Also erstmal fällt auf, den Angehörigen fällt auf, Mensch, der ist ja irgendwie anders, mein Gegenüber. Früher war der interessiert, da war der fröhlicher, bestimmte Dinge waren so und jetzt wirkt diese Person komplett verändert. Welche Symptome sind das eigentlich, die der Umwelt und vielleicht den Betroffenen auch auffallen? Da ist jemand, wirkt von der Stimmung, hat ein Stimmungstief zum Beispiel. Oder
aus dem er wahrscheinlich auch nicht wieder rauskommt über längere Zeit.
Genau, und bei dem Stimmungstief muss man sagen, also zunächst wirkt es auf, dass man denkt, ach, der ist ja so besonders traurig oder bedrückt. Und bei Depressionen, die sehr ausgeprägt ist, muss man sagen, mit Traurigkeit hat das nichts zu tun. Also das ist eher so eine Leere. Und das kann man zum Beispiel merken, weil Menschen reagieren ja als soziales Wesen. Wenn mir ein Gegenüber, wenn mich jemand anlacht, muss ich auch lachen. Oder wenn plötzlich jemand weint, fange ich auch irgendwann an zu weinen. Mhm. Aber bei einem Depressiven, der mir jetzt sehr schwer depressiv ist und mir gegenüber sitzt, da bin ich nicht traurig. Da fühle ich eigentlich gar nichts. Ja. Und man sagt so, die emotionale Schwingungsfähigkeit ist beeinträchtigt oder aufgehoben zum Beispiel. Also daran merke ich das. Der Mensch ist nicht traurig, sondern der fühlt sich leer oder depressiv. Und daraus resultieren natürlich dann auch so diese anderen Symptome. Man traut sich einfach nichts mehr zu. Plötzlich wird man so ganz unkonzentriert. Man kann Sachen gar nicht mehr richtig zu Ende führen. Man muss bei der Arbeit das immer noch mal machen. Vielleicht noch mal überlegen, was war das noch mal? Ich weiß das gar nicht. Ich muss das noch mal probieren. Und dann macht man sich Vorwürfe. Eigentlich müsste ich das doch hinkriegen. Warum schaffe ich das nicht? Ich bin ja ein totaler Versager. Ich schäme mich auch. Ich bin natürlich schuld. Damit kann ich andere gar nicht belasten. Und dann kommt so ein Negativismus plötzlich dann dazu, ach, das wird sowieso nicht besser. Es wird nicht als Erkrankung, sondern eher so als so ein Persönlichkeitsdefizit gesehen. Mhm. Und es gibt natürlich nochmal bestimmte Unterschiede, die manchmal auch mit Männern und Frauen zu tun haben. So diese klassischen depressiven Symptome mit der eingeschränkten Stimmung und dadurch, dass man sich nicht mehr so viel bewegen will und Perspektivlosigkeit findet man häufiger bei Frauen. Mhm. Gibt es natürlich bei Männern auch. Und bei Männern kommen manchmal auch noch so typische Symptome dazu, wie man hat Wutanfälle, man ist gereizt, es kommt zu einem vermehrten Alkoholkonsum und so Dinge. Und wo man eigentlich eher nicht an eine Depression denkt, sondern wo man vielleicht denkt, das ist so ein schlechter,
impulsiver Typ,
sowas in der Art. Und wo die Depression als solches gar nicht erkannt wird. Mhm. Aber diese Dinge, dass sich da jemand verändert, dass auch plötzlich dann Suizidgedanken auftauchen, wie das macht doch gar keinen Spaß mehr, das Leben. Am besten, ich möchte jetzt mal irgendwie Tage abschalten. Naja, was heißt das dann? Am besten dann gar nicht mehr leben wollen. Und plötzlich kommen vielleicht sogar ganz konkrete Ideen, wie man sich das Leben nehmen könnte. Also das wären alles so Warnsymptome, die auch dann auf jeden Fall ernst zu nehmen sind und die über so eine leichte Verstimmtheit dann auch deutlich hinweggehen.
Ja, also ich glaube so für die eigene Erkenntnis ist es für mich jetzt ganz wichtig mitzunehmen, wenn jemand im Bekanntenkreis keine Lust mehr hat oder keine Freude mehr an Dingen hat, die ihm früher Spaß gemacht haben. Mhm. Sei es jetzt der Sport oder ein Hobby oder Freunde treffen oder so weiter in der Freizeit über einen längeren Zeitraum, dann ist das wahrscheinlich eins der Warnsignale, auch die Sie gerade beschrieben haben.
Genau.
Ja. Sie haben gerade gesagt, die Akzeptanz der Erkrankung ist natürlich die erste Hürde für viele Betroffene oder auch Angehörige. Wenn aber diese Akzeptanz da ist und ich habe verstanden, ich muss mich um mich kümmern, welchen Weg gehe ich dann als erstes? Kann ich den Hausarzt aufsuchen oder wer ist die erste Anlaufstelle für mich?
Der Hausarzt ist aus meiner Sicht tatsächlich eine der ersten Anlaufstellen. Zumal man sagen muss, die meisten Menschen mit depressiven Erkrankungen werden auch tatsächlich vom Hausarzt oder der Hausärztin behandelt, soweit. Mhm. Häufig denkt man ja, sind das jetzt Psychologen, Psychotherapeuten, Psychiater? Das sind natürlich auch alles Spezialisten, die in Frage kommen, gerade wenn es sich auch um schwerwiegende Krankheitsbilder handelt. Aber eben gerade leichte Depressionen oder vielleicht auch mittelgradige, das ist die Domäne des Hausarztes. Mhm. Da macht es auch Sinn, sich dann dorthin zu wenden. Und das Wichtige ist ja erstmal, den Weg dorthin zu finden. Vielfach kann es ja sein, dass die betroffene Person dann sich das gar nicht zugesteht oder denkt, naja gut, das hat irgendwas mit mir zu tun, das sind irgendwelche charakterlichen Probleme, die ich habe oder vielleicht bin ich einfach auch faul oder kriege die Sache nicht gut hin und ziehe mich auch zurück, was soll ich andere damit belästigen? Also die Idee ist ruhig, den Kontakt zu halten, also auch darüber zu reden, weil die Tendenz ist eher, sich zurückzuziehen und gerade eigentlich auch im Gespräch, um im Kontakt zu bleiben und eben auch in Bewegung. Also man weiß ja auch gerade, dass Bewegung eine gute Möglichkeit ist, auch antidepressiv zu wirken. Und derjenige, der sich einfach mies fühlt und denkt, ich belaste andere, der zieht sich eigentlich in die Wohnung zurück, der bewegt sich eben gerade nicht. Und der Clou wäre wirklich, das zu versuchen, möglichst noch hinzukriegen. Mhm. Und wie gesagt, den Weg zum Hausarzt zu schaffen.
Ja, ja. Das heißt, Hausärzte haben durchaus auch eine Grundausbildung in Psychotherapie oder psychiatrischen Fachbehandlung?
Also da hat sich im Bereich, also dem hausärztlichen Bereich, sehr viel getan, so in den letzten Jahrzehnten. Es gibt sowas wie eine Zusatzqualifikation, psychosomatische Grundversorgung. Das muss jetzt nicht zwingend jeder haben, aber häufig ist das jetzt einfach schon, weil erkannt worden ist, dass bei vielen körperlichen Symptomen mehr dahinter steckt. Dass es nicht nur darum geht, man sucht nach einem Bakterium und wirft ein Medikament ein und dann wird der Mensch repariert. Sondern es wird deutlich, dass Menschen eben auch mit ihrem Körper auf bestimmte innere Befindlichkeiten reagieren und dass eigentlich Geist und Körper zusammengehören und wechselseitig reagieren und dass ein Hausarzt, wenn er ein guter Hausarzt ist, auch erkennen muss, da spielt die Psyche eine große Rolle und das können die inzwischen. Und die wissen eben auch um die Rolle, die man auch selbst als Arzt hat, als wichtiger Faktor im Austausch mit dem Patienten. Mhm. Die wissen, wie man auch eine Depression diagnostizieren kann, dass man natürlich am Anfang auch erstmal eine körperliche Untersuchung macht, dass bestimmte körperliche Ursachen für Depressionen auch ausgeschlossen werden. Obwohl man sagen muss, in den seltensten Fällen ist das nachher so, dass es körperliche Ursachen hat. Aber man muss es natürlich mit im Blick haben. Und diese ganzen Dinge, das leistet ein Hausarzt. Manchmal haben die auch eine Zusatzqualifikation Psychotherapie, dann können die sogar selbst ambulante Psychotherapie oder sie können zumindest die Indikation stellen und sagen, Ihnen würde ich dringend anraten, gehen Sie doch einfach zu einem psychologischen oder ärztlichen Psychotherapeuten oder zu einer Psychotherapeutin.
Ja, genau. Ich glaube, die Diagnose ist auch erstmal das Wichtigste, ne? Dass die Menschen damit nicht alleine gelassen sind. Und nachher wird untersucht auf verschiedene körperliche Erkrankungen, die gar nicht ursächlich sind. Sie haben es gesagt, es kann es sein. Also die genetische Disposition kann eine Rolle spielen, muss aber nicht. Und dann ist, glaube ich, die Diagnose erstmal das Wichtigste, um die nächsten Schritte zu gehen und zu gucken, wie die aussehen.
Genau.
Welche Therapiemöglichkeiten schließen sich daran an? Und kann man eine Tendenz nennen, ob eine Gesprächstherapie ausreicht oder ob es einer medikamentösen Behandlung bedarf? Können Sie das sagen aus Ihrer Erfahrung heraus?
Ja, es gibt da so eine Faustregel. Man würde sagen, bei leichten Depressionen, da ist vorrangig die Gesprächstherapie oder die Psychotherapie das Führende. Und bei schwergradigen Depressionen fördergründig würde man an Psychopharmaka, also Antidepressiva, denken. Man könnte sogar sagen, also bei leichten Depressionen haben Psychopharmaka eigentlich nichts zu suchen. Mhm. Und mit jemandem, der schwerstgradig depressiv ist, ist es eben schwierig, psychotherapeutische Gespräche zu führen. Und dann gibt es natürlich doch die mittelgradigen Depressionen, wo man sagt, da kann man eben sowohl als auch an Psychotherapie oder eben auch an medikamentöse Therapie denken.
Darf ich eine Zwischenfrage stellen an der Stelle? Welche Rolle spielt der Zeitfaktor in der Entwicklung der Erkrankung? Denn wir wissen jetzt auch aus den Gesprächen, die wir bisher geführt haben, dass es häufig so ist, dass Menschen lange Zeit auf Therapiemöglichkeiten warten und in der Zeit die Erkrankung ja fortschreitet. Insofern, welche Rolle spielt an der Stelle der Zeitfaktor?
Ja, der Zeitfaktor spielt schon eine bedeutende Rolle, weil Erkrankung und gerade jetzt die Depression, wenn sie denn als solches nicht erkannt wird oder aber zumindest nicht adäquat behandelt wird, die Chancen, dass das dann zu einer Chronifizierung kommt, wird immer größer. Mhm. Also je früher, desto besser ist schon letztendlich entscheidend. Mhm. Und natürlich, Mama hat es der betreffende Patient gar nicht selbst in der Hand, sucht vielleicht einen Therapeuten und findet so schnell keinen. Ja. Aber die Idee ist schon wirklich, wenn man weiß, man braucht Hilfe, sie auch schnellstmöglichst zu suchen.
Mhm. Ja. Also da liegt es natürlich dann auch wieder an den Betroffenen und Angehörigen selber, möglichst frühzeitig festzustellen, dass es Warnsignale gibt, die ernst zu nehmen sind und dass man dann auch akzeptiert, Hilfe zu suchen.
Genau. Und bei der Psychotherapie, muss man ja sagen, hat man heutzutage auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt ganz unterschiedliche Psychotherapieformen. Mhm. Natürlich, es gibt systemische und tiefenpsychologische Ansätze. Aber heutzutage, durchaus so aus meiner Erfahrung, steht auch gerade die Verhaltenstherapie ziemlich im Vordergrund. Also die kognitive Verhaltenstherapie. Und die Frage ist ja manchmal, wie hat man sich das so vorzustellen? Manchmal ist ja so die Idee, da ist so ein Therapeut und der gibt einfach gute Ratschläge, was ich dann zu tun habe und ich setze die um und dann geht es mir besser. Und Psychotherapie hat ja mit guten Ratschlägen überhaupt nichts zu tun. Das wäre so, wenn jemand ein Alkoholproblem hat und man sagt, ja, dann trinken Sie doch einfach weniger. Ja. Und dann sagt man, ja, gute Idee. Und dann ist man trocken. Das funktioniert natürlich nicht. Auch zum Depressiven zu sagen, Sie müssen einfach mal ein bisschen lustiger sein und machen Sie doch mal dies oder das. Das funktioniert in den seltensten Fällen, wenn das Ausschließliche ist, was der Therapeut macht. Es geht ja eher darum, dass sehr individuell auf den Patienten eingegangen wird. Und bei der kognitiven Verhaltenstherapie geht man ja davon aus, dass einfach so die Denkmuster, die Wahrnehmung verzerrt ist. Also was ich so vorhin schon so versuchte auszuführen, ich habe eine ganz bestimmte Wahrnehmung, eine depressive Wahrnehmung von meiner Umgebung. Und dann geht es darum, dass ich das erstmal erkenne, dass ich vielleicht sowas wie ein Stück Protokoll führe und sehe, wie nehme ich ganz bestimmte Dinge wahr. Mhm. Ich bespreche das nochmal mit meinem Therapeuten und es wird deutlich, ich habe bestimmte Annahmen, die sehr negativ gefärbt sind. Und ich versuche jetzt mal vielleicht was auszuprobieren, ob es nicht vielleicht doch anders geht. Ich mache die positive Erfahrung im Rahmen der Verhaltenstherapie. Ich habe gedacht, da brauche ich gar nicht hinfahren. Ich habe keinen Erfolg, das klappt sowieso nicht. Ich nehme es mir aber in einer Übung jetzt gezielt in Rücksprache mit dem Therapeuten vor und mache die Erfahrung, hey, das hat ja besser geklappt als gedacht. Das heißt, ich kann plötzlich neue Verhaltensmuster ausprobieren und komme plötzlich zu anderen Denkmustern und kann von den alten Denkmustern der erlernten Hilflosigkeit ein Stück Abstand nehmen.
Aber also da ist das Bewusstsein natürlich ganz wichtig und wahrscheinlich auch die Kontrolle durch einen Dritten.
Genau. Weil das werde ich selbst nicht hinkriegen, weil ich ja halt immer in meinen Denkmustern gefangen bin und möglicherweise, das kann ich auch nicht, also das solche Aufgaben können auch nicht Angehörige übernehmen, sondern das muss schon ein professioneller Therapeut oder eine Therapeutin sein.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf den Punkt, wie wichtig die frühzeitige Beschäftigung mit dem Thema ist, wenn es sich zu einer ernsthaften Erkrankung entwickelt. Es gibt ja heutzutage auch Angebote wie zum Beispiel Online-Formate, Podcasts, die sich mit den psychischen Erkrankungen auseinandersetzen oder auch mit der Depression im Speziellen und Aufklärung betreiben. Da sind wir jetzt nicht die Einzigen. Was halten Sie von diesen Angeboten? Kennen Sie solche zum Beispiel Online-Beratungen, in denen Psychologen auch zur Verfügung stehen, um erste Indizien zu geben, damit Betroffene sich tiefergehend damit beschäftigen können und medizinischen Rat anschließend einholen können?
Also ich weiß, dass dort vermehrt so etwas auch angeboten wird und dass es auch eine sinnvolle Angelegenheit ist, dass Menschen viel schneller auch manchmal bereit sind, sich an den PC zu setzen und zu gucken, sich dort auszutauschen, als diesen Weg, ich muss da erstmal hinfahren, ich muss Kontakt aufnehmen zu einer anderen Person. Also das kann auch gerade so in einer Übergangsphase oder wenn jemand sich das eigentlich sonst überhaupt nicht zutraut, kann das sehr gut sein, dass über bestimmte Online-Formate und das geht ja davon, dass es auch Online-Beratung durch Therapeuten gibt. Das ist ja das eine, aber man muss dann nicht irgendwie groß irgendwo hinfahren, sondern man hat den jemanden, wenn man so will, den Therapeut in seinem Wohnzimmer. Und es gibt natürlich auch KI-gestützte Formate, wo ich gewisse Probleme reingeben kann und die KI mir durchaus Rückmeldungen gibt, bis dahin, dass auch dann die Rückmeldung sein kann, da sollten Sie auf jeden Fall jetzt einen Therapeuten aufsuchen.
Genau, also zumindest um diese Zeit zu überbrücken, die Wartezeit häufig, die ja so lange ist, bis man einen Therapieplatz hat.
Genau, aber ansetzen, dass es also eins zu eins ersetzen kann, ist die persönliche Behandlung natürlich auf keinen Fall. Das muss einem auch klar sein. Aber gerade in dem Moment, wo man mal sagt, es gibt einmal mal sowas wie Fachkräftemangel oder zumindest zu wenig Therapieplätze, macht es ja Sinn, solche Formate auf jeden Fall auszuschöpfen.
Ja, genau. Wir haben es immer wieder gehört und Sie haben es auch bestätigt, dass es Betroffenen sehr schwer fällt, über ihre Erkrankung zu sprechen und diese für sich erstmal anzunehmen. Wobei die Depression wahrscheinlich immer noch eine der akzeptierteren psychischen Erkrankungen ist. Und Sie kennen sich natürlich mit dem ganzen Spektrum an psychischen Erkrankungen aus, die es da gibt. Aber diese Hürde, darüber zu sprechen und die Erkrankung anzunehmen, hängt natürlich auch ein Stück weit damit zusammen, dass in unserer Gesellschaft dieses Thema tabuisiert wird und stigmatisiert wird. Und deshalb die Frage an Sie, was sagen Sie Menschen, die sich mit der Sorge an Sie wenden, über diese Erkrankung in ihrem direkten Umfeld zu sprechen?
Also ich rate sehr dazu, darüber zu sprechen und sich auch im Zweifelsfall mit Menschen auszutauschen, die ähnliche Probleme haben. Es gibt ja jetzt einerseits Selbsthilfe auf zum Beispiel auf der Ebene der Angehörigen erstmal, die ja auch manchmal auch verzweifelt wichtig, ja. sind und wissen gar nicht, wie geht man richtig mit einem psychiatrisch erkrankten Angehörigen um. Das ist das eine, aber eben auch die Betroffenen selbst, wo Selbsthilfegruppen zum Beispiel einen großen Teil bieten können, auch bestimmte Dinge erstmal zu überbrücken, gewisse Zeiten. Aber es geht nicht nur um Überbrückung, sondern es geht darum, auch bestimmte Dinge zu stabilisieren oder überhaupt erstmal sich mit Menschen auszutauschen, von denen ich weiß, die haben das Gleiche erlebt oder etwas Ähnliches. Von denen fühle ich mich verstanden. Oder wenn die sagen, ja, ich habe auch erst geglaubt, das wird nie besser, aber dann habe ich das und das ausprobiert und plötzlich hat mir das geholfen, kommt das ganz anders an, als wenn das vielleicht eine ärztliche Person sagt, wo man denkt, naja, aber der kann sich ja gar nicht so in mich hereinversetzen. Ja. Also Selbsthilfegruppen und der Rat, auch Selbsthilfegruppen zu nutzen, das wäre also sehr, aus meiner Sicht, ein sehr wichtiger Faktor.
Ja, das heißt, Sie raten den Patienten auch zu dem aktiven Dialog und zum Erfahrungsaustausch, denn das ist auch das, was uns bisher die Gesprächspartner immer wieder bestätigt haben. Und auch generell diesen Punkt, im Dialog zu bleiben, auch zu Hause mit dem Partner, der Partnerin, in der Familie. Es muss sich nicht die ganze Zeit um diese Erkrankung drehen, aber dass man eben miteinander spricht, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, damit auch derjenige, der betroffen ist, sich nicht so zurückzieht, wie Sie es vorher beschrieben haben.
Genau, und für Angehörige ist ja auch wichtig, was kann ich tun, um ein krankes Familienmitglied zu unterstützen. Und diese Idee zu sagen, ach, das wird schon, und auf die Schulter zu klopfen, wird ja in der Regel als überhaupt nicht sehr hilfreich erlebt. Aber die andere Idee, ja, muss ich mich dann zurückziehen? Darf ich dann gar nichts sagen? Und das wäre beides in der Regel nicht hilfreich. Mhm. Also zu jemandem zu sagen, also jetzt musst du mal das und das machen, du musst jetzt mal den Hintern hochkriegen und jetzt mach mal das und das. Und derjenige kann das nicht, führt ja eher dazu, dass sich die depressive Person dann vielleicht noch schlechter fühlt, wie, ja, ich müsste das ja machen, aber da versage ich jetzt auch schon. Aber auch zu einem Depressiven zu sagen, ja, dann sag du doch mal, was dir denn gut tut. Ich bin ganz offen.
Ja,
und derjenige kann dazu nichts sagen, das hilft nicht. Und dann geht es sowas wie eine Entscheidungshilfe. Also zum Beispiel so ein banales Beispiel. Ich hätte jetzt eigentlich mal Lust auf einen Spaziergang. Hättest du Lust mitzukommen? Das heißt, ich bevormunde die andere Person nicht. Du musst jetzt mitkommen. Aber ich mache einen gewissen Vorschlag und die depressiv aktiv erkrankte Person kann selbst entscheiden, ob sie dem folgt oder nicht. Hm. Also diese Entscheidungshilfen zum Beispiel halte ich für sehr hilfreich, wenn sie von Seiten der Angehörigen kommen.
Ja, und da sollte man, so haben wir es im letzten Gespräch auch gelernt, unter anderem immer wieder diese Angebote machen und nicht selber verzweifelt sein, wenn der oder diejenige dreimal hintereinander sagt nein oder an drei Tagen nein, danke, ich möchte nicht mitkommen oder darauf gar nicht eingeht, sondern andere Wege zu finden, andere Angebote zu machen und das immer wieder zu tun und vor allen Dingen auch auf sich selbst zu schauen als Angehöriger, dass man dann eben alleine spazieren geht, zum Beispiel, um auch den Kopf frei zu kriegen. Ich glaube, das ist auch wichtig in der Situation.
Ja. Ja, und ich glaube, da würde ich auch gerne allen Mut machen, dass es auf jeden Fall Hilfe gibt in der Regel. Und manchmal dauert es auch eher länger, bis manchmal die Hilfe auch greift. Mhm. Also allein schon bei den Medikamenten kann es manchmal Wochen dauern, bis überhaupt die positive Wirkung auftritt. Aber wichtig ist, sie tritt irgendwann auf, aber es dauert etwas. Und gerade wenn es dann nach 14 Tagen nicht besser geworden ist, heißt das nicht, ach, bei mir klappt alles nicht.
Den Mut nicht verlieren.
Und ich glaube, das ist für alle Betroffenen wichtig, dass es sich auf jeden Fall lohnt, Hilfe in Anspruch zu nehmen, sei sie nun eher psychotherapeutisch oder eher medizinisch ausgerichtet. Und auch im Alltag lässt sich viel tun. Also auch allein Bewegung als solches hat schon durch diese körpereigenen, das körpereigene Endorphine ausgeworfen werden, wenn man zum Beispiel joggt und solche Dinge. Das sind einfach so Selbstheilungskräfte auch des Körpers, die man auch gezielt nutzen kann zum Beispiel.
Ja. Sie engagieren sich über Ihre berufliche Tätigkeit hinaus auch noch als Referent bei unterschiedlichen Fachveranstaltungen, wie beispielsweise Foren oder Formaten rund um Hilfsangebote für Betroffene und auch für Angehörige. Sind diese Formate geeignet, für Menschen dort auch ihre eigenen Fragen an Sie zu richten?
Also das auf jeden Fall. Ich erlebe das in so Infoveranstaltungen, dass Menschen sehr mutig sind, auch weil sie erleben, ich bin hier auch als Besucher mit anderen Menschen zusammen, die auch ähnlich betroffen sind oder wissen, wovon ich rede. Ich muss mich da nicht schämen, wenn ich dort spreche, und die dann ganz offen fragen, nach speziellen Wirkweisen von Medikamenten oder Psychotherapie oder wie ich auch jemanden erreichen kann bezüglich der Hilfen und so weiter. Und wir merken manchmal, dass so viele Fragen da sind. Manche Sachen muss man dann vielleicht sogar im Nachhinein über ein Chat oder über E-Mails noch hinkriegen. Aber viele Menschen profitieren davon. Und insofern kann ich durchaus erstmal raten, das auch zu nutzen. Mhm. Zumal auch dann ja der Austausch mit anderen Betroffenen zum Beispiel in der Pause auch wiederum möglich ist.
Ne? Ja, absolut. Das heißt, ist Ihre Erfahrung, dass die Sichtbarkeit dieser Erkrankung in der Gesellschaft steigt? Und dass man sich mehr und mehr damit bereitwillig auseinandersetzt?
Ja, denn da ist zwar noch Luft nach oben, kann man sagen, aber ich merke, dass im Bereich der Depression, dass sich da schon viel getan hat, dass von den vielen psychischen Erkrankungen eigentlich die Depression schon die am meisten gesellschaftlich anerkannt ist. Und dass sich eben viel mehr Menschen inzwischen trauen, sich auch zu outen. Man sieht das auch, dass Politiker, Sportler, Schauspieler plötzlich sich als depressiv outen. Früher hätten die da gedacht, wenn ich das sage, dann gelte ich als Loser, dann bin ich erledigt. Und das wird anerkannt. Und das sind zum Beispiel auch, macht ja anderen Mut, dass man weiß, Mensch, das ist doch so eine Art Idol und der hat sowas auch mal gehabt. Dann kann ich da ganz mit anders umgehen, als wenn das tabuisiert ist. Also ich glaube, das ist auf dem richtigen Weg.
Ja.
Aber da kann noch einiges verbessert werden.
Genau, ja, absolut. Sie tun das unter anderem, indem Sie auch als Schriftsteller tätig sind. Sie schreiben nämlich Kriminalromane, in denen die Protagonisten unter verschiedenen psychischen Erkrankungen leiden, die dort beschrieben sind. Es dreht sich nicht um diese Erkrankung, aber sie ist eben Teil der Geschichte und den Lesern wird somit ermöglicht, einen Einblick in diese Person zu erhalten und wie sie tickt, wie sie unter dieser Erkrankung oder dem Einfluss dieser Erkrankung überhaupt handelt. Seit wann schreiben Sie Kriminalromane und wie viele Kriminalromane haben Sie schon geschrieben, in denen psychische Erkrankungen thematisiert sind?
Ja, ich habe 2011 damit angefangen und fast in allen meinen 6 Kriminalromanen, die bisher erschienen sind, spielen auch psychische Störungen, psychische Erkrankungen eine Rolle, aber es sind gerade die ersten 4, die auch aus Sicht eines Psychiaters geschrieben sind, beschäftigen sich insbesondere damit. Und gerade wenn es jetzt um das Thema Depressionen geht, kann ich sagen, ein Roman, der Die Tote und der Psychiater heißt, geht es eben um Depression, aber auch um das Krankheitsbild der posttraumatischen Belastungsstörung oder der Schizophrenie. Und welchen Roman ich insbesondere vielleicht nochmal nennen würde, wäre Schöne Frau, Tote Frau, weil dort geht es eben auch nochmal um eine Depression im Rahmen einer bipolaren Störung.
Ja, also zweifach komplizierter sozusagen.
Ja, weil da eben auch noch diese manische Komponente drin ist, aber eben auch gerade dort nochmal gerade deutlich wird, dass zwei verschiedene Seiten der Medaillen auch eben ein Störungsbild sein können.
Ich finde es hochinteressant, weil das wirklich ein niedrigschwelliger Zugang für Menschen ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich glaube, da leisten Sie an der Stelle ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit, aber eben in einer unangestrengten Form. Und ich habe mir das aufgeschrieben. Ich werde das also auch noch lesen. Ich finde das hochinteressant, was Sie da machen. Vielen Dank. Und ja, also ich denke, Sie haben insgesamt ganz schön beschrieben, wie diese Erkrankung eigentlich entsteht, welche äußeren Faktoren sie beeinflussen können, was nicht heißt, dass sie auftritt. Das fand ich auch sehr hilfreich an der Stelle, dass Sie gesagt haben, es wird dadurch begünstigt, es muss aber nicht auftreten. Und natürlich auch uns nochmal vor Augen geführt haben, welche Anlaufstellen als erstes hilfreich sind und vor allen Dingen, welche Warnsignale auftreten können, damit man auch frühzeitig auf sich selber schauen kann, auf die Familie schauen kann oder im Bekannten- und Freundeskreis gucken kann und aufmerksam sein kann, um einfach Hilfestellung frühzeitig zu geben und sich mit der Erkrankung auseinanderzusetzen. Insofern, das ist uns wichtig gewesen heute in diesem Gespräch und das haben wir mit Ihrer Hilfe, glaube ich, gut erreicht. Vielen Dank, Herr Dr. Süße, für Ihre Einblicke.
Ja, gerne. Es hat mich gefreut, hier zu sein und ich hoffe doch, dass der eine oder andere aus dem Gespräch auch was für sich persönlich mitnehmen kann.
Ganz bestimmt. Dankeschön für das Gespräch.